dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Hot Cue Podcasts. Olli ist wieder mit am Start hier, zum zweiten Mal tatsächlich, weil die erste Aufnahme irgendwie mitten in der Session leider unfreiwillig beendet wurde durch Stromausfall und Internetzusammenbruch und so weiter. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten, wir nehmen das Ding neu auf. Olli, und du darfst jetzt mal den Leuten erzählen, über was wir heute so sprechen.
Ja, wir haben uns heute vorgenommen, aus aktuellem Anlass darüber zu sprechen, was es bedeutet, Kaltfunkmaschinen einzusetzen oder wo sind die Gefahren, macht das Sinn? Wir werden uns einen kleinen technischen Abriss holen und dazu insbesondere haben wir eine ganz besondere Konstellation, die wir dazu natürlich auch ausnutzen. Du, Stefan, bist ja nun mit über 20 Jahren Erfahrung in der Freiwilligen Feuerwehr prädestiniert dafür, uns in dem Thema aufzuklären. Jetzt aktuell bist du ja sogar stellvertretender Wehrleiter, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und in dem Falle haben wir sozusagen keine bessere Ausgangslage. Bedeutet also, wir werden uns heute in ein Rollenspiel begeben, in dem ich den laienhaften, ambitionierten Nutzer oder interessierten mime und dich natürlich dazu ausfrage. Bevor wir dann natürlich am Ende in den offenen Diskurs gehen, wie sehen wir das persönlich? Aber dazu machen wir, wie gesagt, erstmal das Technische und die Aufklärung darüber, was wir da überhaupt vor uns haben. Und bevor wir damit starten, würde ich vorschlagen, Stefan, erzähl doch mal, wie die letzten Wochen waren. Wir haben ja schon wieder einen gewissen Zeitraum dazwischen.
Ja, es ist, ja, ich weiß das selbst manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es echt mega viel ist, was die letzten, ja, anderthalb, zwei Wochen dann wieder passiert ist. Ich hatte zwei Veranstaltungen, ich habe es auf Instagram auch gezeigt. Ich war vor zwei Wochen auf einer Geburtstagsfeier als DJ und habe da relativ spät angefangen aufzulegen. Also erst so gegen 20, 21 Uhr sollte ich da so ein bisschen Hintergrundmusik spielen und ab 22 Uhr dann Party. Da ist es ja schon so ein bisschen später. Ich musste aber dort relativ früh aufbauen und wusste, da ist eine Therme in der Nähe und habe mir dann das gegönnt und bin tatsächlich nach dem Aufbauen in die Therme und habe mich da tiefenentspannt und dann ganz viele Nachrichten danach gehabt. Oh, wie kann man nur vom Kick in die Therme gehen? Ich werde da komplett platt und so. Ist bei mir tatsächlich nicht so. Also für mich ist das wirklich so eine, ja, super entspannende Geschichte. Und wenn ich da rausgehe, dann könnte ich Bäume ausreißen. hatte ich jetzt am Wochenende noch eine Hochzeit und unter der Woche waren wir ja auch viel unterwegs auf Crossfades und so weiter. Olli, da kannst du wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr noch dazu sagen. Du warst ja auch auf, wobei auf mehr warst du gar nicht. Aber
naja, ich habe mehr Kilometer gemacht.
Du hast mehr, so. Genau, du hast deutlich mehr Kilometer gemacht. also es war eine belebende Woche. Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Wochen 5 oder 6 Crossfades besucht insgesamt, ne? Wenn ich richtig
ich
im Kopf habe.
Ich auch nicht im Kopf, aber ja,
haut also hin. Ich glaube, das war vor drei Wochen das Pfalz-Treffen. Ich bin schon ganz durcheinander. Auf jeden Fall haben wir jede Menge DJ-Treffen hinter uns und da auch wieder viele spannende Gespräche mit euch geführt. Aber Olli, erzähl mir mal was. Wie war deine Wochen?
Ja, wir müssen ja so ungefähr zwei Wochen wieder zurückgehen. Wir haben ja von euch mittlerweile das Feedback, es ist tatsächlich nicht schlimm, wir müssen uns dafür nicht rechtfertigen, wenn mal ein etwas längerer Zeitraum dazwischen ist. Wir hatten es ja zu Beginn des Projektes Podcast, Neuaufnahme-Podcast kommuniziert, dass es unregelmäßiger wird. Dafür machen wir es relativ regelmäßig. Und deshalb blicken wir jetzt auch tatsächlich wieder auf mehr als eine Woche zurück. Und du hast es angesprochen, tatsächlich haben wir einige Crossfades wieder erfolgreich hinter uns gebracht. Ich steige mal ein bei letzte Woche Montag, wo wir uns zusammen in Hamburg getroffen haben. Dann war das natürlich auch entsprechend cool, weil wir dort einen für uns neuen Rekord erzielt haben mit über 50 Teilnehmern. Das war ganz cool. Damit wurde sogar der in der Region aufgestellte Rekord von, ich glaube, 43 in Bad Segeberg im Vorjahr geknackt. Das war ganz cool. Entsprechend war auch das Treffen sehr lebhaft und interessant. Dann Dienstag war ich froh, dass ich alles Mögliche, was so anlag, noch im Büro einigermaßen weggearbeitet habe, weil ich mich dann am 19., also den Mittwoch, direkt wieder auf den Weg in die gleiche Richtung gemacht habe, nämlich nach Bad Segeberg. Dort hat dann Eike Otto eingeladen zum mittlerweile zum zweiten CrossFit Schleswig-Holstein, ne? Oh, ich krieg die Zahlen schon durcheinander. Zweites CrossFit, genau, in Bad Segeberg. Und infolgedessen war übrigens auch wieder sehr gut besucht. Infolgedessen hatten wir dann am Donnerstag das CrossFit in Sachsen-Anhalt. Da habe ich mich auf dem Weg nach Halberstadt gemacht, wo Marco Hilse dann eingeladen hat. Und auch das war toll. Natürlich ein kleines bisschen weniger Teilnehmer. Das kennen wir aber aus der Region. Ist nicht schlimm. Das wächst stetig und da sind wir froh drüber. Die Teilnahme war trotzdem toll, war interessant und sehr, sehr coole Gespräche da geführt. Ja, und dann bin ich natürlich direkt im Anschluss auch noch weitergefahren zu dir, Stefan, denn wir haben uns am Freitag dann verabredet in der Pfalz, um gewisse Dinge persönlich zu bearbeiten, was manchmal einfach notwendig ist. Und ihr habt es auf Instagram wahrscheinlich verfolgt. Wir waren noch, wir haben das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden, waren noch essen zusammen und haben
Frühstück habe ich gekriegt.
Ja, geil. Ja, stimmt. Ich war ja vor dir im Büro.
Ja.
Genau. Ich habe mit Frühstück auf Stefan gewartet, der vom Einsatz kam tatsächlich.
Ja.
Während ich in den letzten Kilometern an der Anreise war, befand er sich bereits mitten im Vollbrand. Und ja, dann haben wir gefrühstückt, haben dann auch noch Mittag gegessen und dann bin ich weiter zu einem Termin nach Heidelberg gefahren und von da aus dann entsprechend wieder zurück. Also bevor jetzt hier natürlich alle Alarmsignale angehen, ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch wir sind uns natürlich unserer Verantwortung bewusst und das Ganze, diese Kilometer funktionieren natürlich nicht ohne, dass wir uns entsprechend an den Autobahnen, Hotels auch entsprechend zwischendurch Zimmer buchen und uns natürlich auch ausschlafen. Wir möchten das nochmal betonen, dass die Kilometer, die ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade im Kopf zusammenrechnet, nicht an einem Stück gefahren werden. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Ja, und dann befinden wir uns schon in der aktuellen Woche eigentlich, weil gestern war Montag, wir können es ja auch mal so sagen, wann wir aufzeichnen, eigentlich montags. Am Wochenende war ich, mehr oder weniger mit Büroarbeit beschäftigt und natürlich auch dem, was ihr so zwischendurch anlegt. Ihr kriegt es auf Instagram mit, was wir so alles tun. Und heute ist Dienstag und ich begebe mich dann heute schon wieder, kleiner Ausblick, nach Bordesholm zum DJ-Treffen in Bordesholm. Da werden wir uns natürlich auch ein paar Eindrücke mitholen und dann geht's für mich dann auch direkt weiter nach Dresden, denn da ist morgen die Alpha-Theta-Tour in Dresden in Station. Und ja, das ist so ein kleiner Ausblick und ich würde es damit auch tatsächlich abschließen wollen, weil wir wollen dann mal zügig ins Hauptthema übergehen. Was nämlich in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche schon ein großes Thema war, ich bin sicher, dass es fast alle mitbekommen haben sollten, war eine Nachrichtenmeldung aus Nordmazedonien, wo ein Club, eine Diskothek in Brand geraten ist, bei der mindestens 51 Tote zu beklagen sind. Und da ist die Brandursache auf mutmaßlich, müssen wir ja noch sagen, auf Kaltfunkenmaschinen, auch wenn das mehr oder minder eindeutig ist, aber trotzdem ist es halt noch nicht abschließend bestätigt, mutmaßlich auf Kaltgeräte Feuerwerke zurück, Kaltgeräte, sag ich schon, Kaltfunkenfeuerwerke zurückzuführen. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um genau darüber einmal zu sprechen. Den Einstieg, Stefan, technisch. Wenn wir jetzt, wie gesagt, auf technischer Seite schauen, magst du uns einmal erklären, was genau sind denn Kaltfunken? Maschinen. Also das schon das Wort alleine ist ja irreführend.
Ja, Kaltfeuerwerke meinst du wahrscheinlich. Kaltfunken ist ja jetzt ganz explizit der Sparkula-Effekt. Das ist wahrscheinlich so der bekannteste unter den Kaltfeuerwerken. Und unter Kaltfeuerwerke zählen im Prinzip alle funkenbasierte Effekte, die selbst keine offene Flamme erzeugen oder ja, man kann auch sagen, mit vergleichsweise niedriger Hitzeentwicklung arbeiten, denn das Wort Kaltfeuerwerk ist definitiv irreführend.
Das ist genau der Punkt, über den wir heute natürlich auch noch sprechen wollen. Du hast jetzt gerade gesagt, das sind Geräte, wir bleiben mal bei Geräten, bei denen keine offene Flamme oder keine offene Zündquelle drin ist. Also das bedeutet, dass es sich jetzt hierbei um Geräte handelt, die sozusagen intern den Funken erzeugen. Also ich bin jetzt beim Funken tatsächlich, weil ich das am meisten damit assoziiere.
Ja.
Der dann ausgestoßen wird aus dem Gerät. Bin ich da richtig?
Ja, das ist richtig, ja.
Okay, also nochmal zur Klarstellung. Wie gesagt, wir machen jetzt hier ein kleines Rollenspiel, so dass wir natürlich die Antworten, die Stefan uns gibt, bestmöglich auch für Laien nachvollziehbar haben. Okay, theoretisch in der Definition wäre es auch denkbar, so eine Wunderkerze auch als Kaltfeuerwerk zu bezeichnen?
Nein. Und da ist nämlich gerade dieser Punkt mit der vergleichsweise niedrigen Hitzeentwicklung der tatsächlich ausschlaggebende Punkt. Du musst dir vorstellen, dass eine Wunderkerze bei ungefähr 1500 Grad abbrennt. Also dieser helle Bereich an der Wunderkerze, den man da sieht, der hat ungefähr 1500 Grad. Die Sparkula-Effekte, und das ist auch der Grund, warum man hier von einem Kaltfeuerwerk spricht, haben etwa die Hälfte, also ungefähr so zwischen 600 und 800 Grad liegt da die Temperatur im Gerät drin, ja, wenn diese Funken erzeugt werden. Und deswegen spricht man auch bei den Sparkula-Effekten von einem Kaltfeuerwerk. Aber um da jetzt auch mal gleich den Vergleich mit ins Spiel zu bringen, wir sprechen hier immer noch von 600 bis 800 Grad. Und ich glaube, jeder von euch hat zu Hause einen Backofen und hat mal irgendwie einen Braten gemacht oder sonstiges im Backofen, der so auf 220 Grad eingestellt war. Und hat dann sich die Griffel ordentlich verbrannt. Und auch im Backofen kann es ja zu Bränden kommen, nicht selten im Übrigen, spricht ja aus feuerwehrtechnischer Erfahrung. Ja, also die Hitze reicht ja durchaus aus, um ja auch Brände zu verursachen. Und wenn man jetzt überlegt, man ist jetzt mit so einem Sparkula-Effekt unterwegs, wo man irgendwie 600 Grad Teilchen in die Luft feuert, dann ist das durchaus trotzdem ein Gefahrenpotenzial, auch wenn man von einem Kaltfeuerwerk spricht.
Okay, und nur, dass wir es jetzt nochmal einkategorisieren, kannst du uns sagen, welche Hitze hat denn, sag ich mal, die gelbe Flamme eines Feuerzeugs so im Schnitt? Wie wird die angegeben, ungefähr in welcher Temperatur?
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ist für mich tatsächlich gar nicht so relevant. Ich würde jetzt aber auch mal schätzen, dass da locker 300 Grad sind oder so. Warte mal.
Und da kommt jetzt nämlich, das ist aber, die Schätzung ist jetzt waghalsig, wir wissen es beide nicht sicher, aber wenn dem so sein sollte, dass die Temperatur eines Feuerzeugs mit der offenen Flamme.
Oh nee, es ist deutlich unten, teurer. Ich habe gerade mal gegoogelt.
Teurer.
höher. 800 ja. bis 1100 Grad.
Okay, gut. Aber jetzt genau darauf wollte ich nämlich hinaus, wenn wir jetzt von um die 1000 bis 1200 Grad reden, dann reden wir von, in Anführungsstrichen, nur 200 bis 300 Grad weniger bei einem Kaltfeuerwerk. Und das bringt mich zu der Frage, wir sprechen hier meines Erachtens nach von einem doch nicht ungefährlichen Effekt. Na, Pyrotechnik, da kommen wir auch gleich nochmal. Du kannst uns ja mal im Vergleich zu Silvesterfeuerwerk nochmal bringen. Aber vorher würde ich gerne mal von dir wissen, benötigt man für den Einsatz dieser Maschinen denn spezielle Qualifikationen oder Bedingungen, die man erfüllen muss, also als Person, die sie in Betrieb nimmt?
Tatsächlich meines Wissens nach, und da muss ich wirklich sagen, meines Wissens nach, ich weiß das auch nicht zu 100%, ich habe mich damit nie damit beschäftigt, weil für mich von vornherein klar war, dass ich diese Form von Kaltfeuerwerken nicht einsetzen werde. Meines Wissens nach benötigt man da nichts. Allerdings muss man auch klar dazu sagen, man ist eigentlich immer dazu verpflichtet, wenn man irgendwelche Geräte in den Einsatz bringt. Und da spreche ich jetzt mal nicht nur von Kaltfeuerwerken, da reicht auch der einfache Moving Head, dass man sich die Bedienungsanleitung, also die Herstellerhinweise dazu einfach mal zu Gemüte führt. Denn im Bereich Moving Heads zum Beispiel haben wir auch ein riesen Gefahrenpotenzial. Gerade was das Augenlicht angeht, ist es nicht zu unterschätzen. Es gibt viele Kollegen, die haben Moving Heads im Einsatz, die weit mehr Leistung haben, als sie eigentlich haben dürften für den Abstand zum Publikum, der gewahrt werden, wird. Und eigentlich ist es in den Bedienungsanleitungen der Geräte immer genau beschrieben. Und so ist es auch bei den Kaltfeuerwerken. Da steht eigentlich ziemlich eindeutig in den Bedienungsanleitungen auch drin, dass keine brennbaren Sachen drumherum sein sollten, dass sie eigentlich eher für den Außenbereich gedacht sind. Ne? Man kann sie durchaus auch indoor verwenden, aber man muss dann eben dafür Sorge tragen, dass keine brennbaren Materialien außenrum sind. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das auch drin stand, aber ich meine, es stand sogar drin, dass man irgendwie in irgendeiner Form den Brandschutz sicherstellen sollte.
Okay, jetzt würde ich nochmal zur ich sag mal Veranschaulichung nochmal jetzt mit dir durchgehen. Wir haben jetzt so einen Sparkular-Effekt, der erzeugt den Funken mit was genau in diesem Gerät, weil das muss ja mit irgendwas befüllt werden. Was genau haben wir denn da als, sag ich mal, Brandmaterial?
Ja, also als Brandmaterial, also diese da ist ja so ein Pulver drin, ja.
Und Granulat, ne?
Ja, so ein Granulat, Pulver. Ja, man könnte es auch Granulat nennen. Das sind meistens sind es Titan- oder Zirkoniumpartikel, die da drin sind. Und die werden im Gerät dann durch Induktion erhitzt. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, also auch im Gerät ist keine Flamme, keine offene Flamme, sondern es ist wirklich durch Induktion. Und dann werden die eben mechanisch durch einen Lüfter quasi rausgesprüht.
Siehst du, ich habe nämlich damals immer gedacht, das war so, bevor ich mich intensiver auch damit auseinandergesetzt habe, also ich muss dazu sagen, trotz dessen, dass ich sie nach wie vor nicht einsetze, übers Persönliche und Befindliche kommen wir nachher, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass die Funktionsweise ähnlich wie mit so einem Feuerzeug ist, wo man sozusagen mit einem Feuerstein arbeitet und diese Funken erzeugt. Das war lange Zeit so von mir der Standpunkt, dass die so funktionieren. Jetzt ist natürlich, wie du gerade sagst, die werden über Induktion vorerhitzt und dann wahrscheinlich durch einen bestimmten Auslöser oder eben auch durch Übersteigen einer bestimmten Temperatur sozusagen entzündet und dann über ein Lüfteraggregat nach oben geworfen. Das war mir auch lange Zeit tatsächlich nicht geläufig. Und jetzt gehen wir den Schritt mal weiter. Jetzt wird dieser Funke, nämlich, wir bezeichnen es einmal als Funke, auch wenn es vielleicht technisch nicht absolut korrekt ist. Jetzt wird dieser Funke aus dem Gerät ausgeworfen. Und was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er mit 800 Grad bei der Entzündung da rauskommt? Was passiert im Folgenden?
Naja, also zum ersten kühlt er natürlich auch relativ schnell wieder ab. Das ist ja eine kleine Oberfläche dieser Partikel. Und deswegen kann man da auch von einem Kaltfeuerwerk halt sprechen, weil der wird ausgestoßen, glüht dann noch, wenn er ausgestoßen wird. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, das könnte man sicherlich berechnen, müsste man aber dann auch die Umgebungsluft, Feuchte und auch die Temperatur mit einbeziehen und wie lange der Flugweg ist und so weiter. Dann könnte man sagen, bei welchem Punkt er ungefähr welche Temperatur noch hat. Aber wer die Teile mal abbekommen hat, also wenn man das so an der Hand merkt man, das ist schlecht, weil die Hand doch mit Hornhaut und so sehr gut geschützt ist. Genau, aber Handoberfläche ist immer auch für uns in der Feuerwehr im Übrigen so ein Indikator, Türcheck für die Leute, die in der Feuerwehr sind, die wissen, was ich meine. Ist die Handrückenfläche ist super geeignet, um das dann doch auch zu spüren, wie viel Hitze da noch hinten dran steckt.
Die ganz Mutigen machen das mit der Wange. Genau. Um Gottes Willen nicht nachmachen.
Das Ohr ist ja noch dünner.
Da fällt mir gerade ein Witz ein. Wenn man das Ohr auf die heiße Herdplatte hält, kann man riechen, wie dumm man ist.
Olli.
Okay, weiter im Text. Also, wir können davon ausgehen, wenn wir es jetzt nicht berechnen, sondern wenn wir es grob überschlagen, die Temperatur nimmt stark ab.
Die nimmt definitiv
während des Funkenflugs.
Ja, und die nimmt auch
zu. Übrigens ist ja der Funkenflug selber ist ja das, was wir erzielen wollen. Das ist ja das, was wir sehen, weswegen wir den Effekt ja einsetzen.
Genau. Übrigens nimmt er auch so stark ab, gerade wenn man überlegt, die fliegen ja hoch und dann fallen die ja wieder runter. Dass bis der auf dem Boden ankommt, ist er wirklich so kalt, dass er jetzt ein einfaches Blatt Papier oder so nicht mehr entzünden könnte. Ne? Also da
führt mich jetzt zu der Frage, wenn wir jetzt bei 800 Grad in etwa schon von kalt Feuerwerk sprechen. Mhm. Wie kalt ist dann wirklich kalt, wenn er zum Boden kommt? Wenn wir uns mal überlegen, dass selbst 50 bis 60 Grad noch sehr warm sind, sage ich mal so. Das kann schon mal wehtun. Ganz besonders, wenn wir jetzt dann auch mal uns vorstellen, auf Hochzeiten sind vielleicht auch mal Kinder anwesend. Mhm. Da, und also ich sag das bewusst, weil das dürfte eigentlich gar nicht passieren, aber wenn man sich manchmal anguckt, wo die Geräte aufgestellt und eingesetzt werden, aber das zum Persönlichen. Wie gesagt, jetzt würde ich in die Definition, wie kalt ist wirklich kalt, wenn das Ding auf den Boden kommt? Auch wenn es nicht mehr als Zündquelle dient, ne? Also es kann trotzdem meiner Meinung nach schon wehtun, wenn so 50, 60 Grad als Funke noch auf die Haut kommen. Ich glaube, das merkt man schon.
Ich weiß,
ähnlich wie vielleicht mit der Zigarette verbrennen oder so.
Also ich weiß gar nicht, ob der nur noch 50 Grad ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, ich würde schon sagen, dass er wahrscheinlich unter 100 Grad liegt, ne? Aber
ja, deswegen war ich vorsichtig mit
genau, 50,
60 Grad.
Hm. Ja. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der sicherlich noch etwas näher an den 100 Grad ist als an den 50.
Hm.
Das würde ich schon so.
Und genau weil wir jetzt diesen Fall oder dieses Schema mal durchgesprochen haben, würde ich jetzt mal Bezug nehmen auf das, was in Nordmazedonien mutmaßlich passiert ist. Nämlich, man sieht auf den Videos, wer das noch nicht gesehen hat, der kann das eigentlich überall auf YouTube sich anschauen oder in den Nachrichten on demand und so weiter und so fort. Es ist sehr gut erkennbar, dass diese Geräte eindeutig falsch aufgestellt sind. Und zwar sehen wir, dass diese Funken quasi permanent im Einsatz sind und dann vollkommen gegen die Decke schlagen und das in der so kurzen Frequenz. Und jetzt müssen wir natürlich auch sagen, warum wir jetzt, wie gesagt, auch darüber sprechen, ist ja, wie extrem das Ganze enden kann mit einem coolen Effekt, den wir erzeugen wollen, der ja ohne Zweifel cool ist, das sieht cool aus. Aber Fakt ist, was da jetzt passiert ist in Nordmazedonien, es ist so weit weg, ne? Es ist ähnlich, nee, den Bezug will ich jetzt nicht machen, okay. Aber es ist weit weg für uns gefühlt und trotz alledem müssen wir mal uns vor Augen halten, dass ein Brand mindestens 51 Todesopfer und über 100 Verletzte, Schwerverletzte zum Teil gefordert hat, auf Kosten eines, sag ich mal, ja, also was heißt auf Kosten? Einfach nur, weil dieser Effekt da hingestellt wurde, der zum Show-Effekt beitragen sollte. Und es hat ja wahrscheinlich auch seinen Grund, nicht wahrscheinlich, sondern es sollte seinen Grund haben, warum zu bestimmten Festivals und Co., wo solche Dinge oder auch größere Feuerwerke eingesetzt werden, eindeutig die Vorschrift ist und dass Gott sei Dank so ein Pyrotechniker, dass der anwesend sein muss.
Nicht nur das, in so einem Fall in Indoor auch eine Brandschutzwache, ne? Also da ist dann wirklich die Feuerwehr
auch. Da bist du mehr im Game, genau. Sag uns doch mal, was genau ist denn bei zum Beispiel jetzt abseits von Kaltfeuerwerken, auch generell bei Feuerwerken, egal ob in oder outdoor, lasse ich jetzt mal so offen, was ist denn notwendig, damit sowas überhaupt eingesetzt werden darf?
Ich glaube, da haben wir momentan auch ein bisschen ein Definitionsproblem und dann auch wieder unsere kommunale beziehungsweise ländertechnische Selbstvergewaltigung, sage ich immer so schön, weil das in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt ist. Tatsächlich ist es so, das ist jetzt auch nur aus dem Kopf heraus, ich bin mir nicht sicher, ob diese Definition wirklich genau so ist, aber wenn ich mich recht erinnere, steht da irgendwie sowas drin von wegen, sobald eine offene Flamme, irgendwie Feuerwerks, ähnliche Sachen genutzt werden, ist eben schon auch eine Brandwache notwendig. Es liegt ja, auch
Definition wäre das auch eine Wunderkerze. Oder wenn sich ein oder vielleicht drei Gäste parallel auf der Terrasse eine Zigarette anzünden, theoretisch.
Nee, eigentlich ist es, also steht ja schon eindeutig, soweit ich mich erinnern kann, ist die offene Flamme dieser Hauptgrund, ja. Und eine offene Flamme ist jetzt eine Zigarette noch nicht, wobei die auch verdammt heiß ist.
Aber das Feuerzeug, mit der ich sie anzünde.
Ich glaube, es geht da eher darum, dass der von wem der Effekt ausgeht wahrscheinlich.
Ja, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen pervers in die Kontroverse gegangen. Alles gut.
Ja.
Genau.
Ich glaube, also gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, so wie diese ja auch eine war, wäre das in Deutschland ohne Brandschutzwache nicht möglich gewesen. Wobei da in dem speziellen Fall jetzt viele Punkte mit einspielen. Das war ja wohl auch irgendwie eine Location, in der eigentlich gar nicht gefeiert werden darf, so wie ich das dann noch recherchiert hatte. Aber was ganz klar halt zu sehen ist auch auf den Videos ist, und da muss ich jetzt schon sagen, da muss man kein Brandsachverständiger sein, da muss man nicht in der Feuerwehr sein. Das sieht jeder mit bloßem Auge, dass diese Kaltfunken diese Decke da oben anzünden. Also das sieht man einfach. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das Kaltfeuerwerk, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, auf dem Boden sind diese Partikel höchstwahrscheinlich komplett ungefährlich, weil sie so weit abgekühlt sind, dass sie nichts mehr oder nicht mehr viel entzünden können. Wenn die aber in die Höhe fliegen, auf dem höchsten Punkt und da auch über eine lange Dauer, und das ist da ja auch zu sehen, auf eine bestimmte Stelle einwirken, erhitzt sich ja diese Stelle auch. Und dann hast du das Problem für ein gutes Feuer, sagt man bei uns in der Feuerwehr immer, brauchst du halt so 3-4 Elemente. Das ist einmal, du brauchst genug Sauerstoff drumherum, du brauchst eine Zündquelle, du brauchst eine Zündtemperatur, also die richtige Zündtemperatur für das Material, das man benötigt. Also du brauchst ja auch irgendwas, was brennt. Und die Gegebenheiten waren da ja alle vor Ort. Man hatte zum einen die Zündtemperatur, ja, durch das Erwärmen der Oberfläche. Man hatte die Zündquelle, was ja im Prinzip diese glimmenden Teile vom Sparkula-Effekt sind. Genug Sauerstoff war da offensichtlich auch im Raum, sonst wären ja keine Menschen drin gewesen. Und das brennbare Material, also diese Deckenkonstruktion, ist ja auch ganz klar. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch von einem anderen DJ noch ein weiteres Video geschickt bekommen von einer Veranstaltung von ihm in Deutschland auf einer Hochzeit, auf der er Sparkula-Effekte im Einsatz hatte. Und die Deko-Leute haben vor seinem DJ-Tisch so schöne so Trockenpflanzen aufgestellt. Ne? Man kennt die ja, diese gelben Dinger. Und tatsächlich ist er während dem Hochzeitstanz mit der brennenden Pflanze rausgelaufen, weil die Sparkula-Effekte diese Pflanze in Feuer gesetzt haben oder entfacht haben. Also zusammenfassend kann man sagen, die Kaltfeuerwerke sind trotzdem mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und wenn ihr die Dinge einsetzt, dann solltet ihr sie definitiv nur einsetzen in Räumen mit einer ordentlichen Deckenhöhe und vor allem auch die Dauer begrenzen, weil auch das steht ja in der Bedienungsanleitung drin. Die sind nicht dafür gedacht, permanent zu laufen, sondern die sollen ein paar Sekunden laufen und dann müssen die aus sein. Und das ist ja so, nicht umsonst ist es ja auch technisch so, dass man da immer wieder den Knopf drücken muss, dass sie wieder laufen.
Ja. Jetzt haben wir, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, an dem der Funke erkaltet ist und meinetwegen auch auf dem Boden liegt. Jetzt interessieren mich aber noch zwei Dinge und ich denke auch jeden, der zuhört, wir haben noch zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Nämlich zum einen, was entsteht an Gasen bei der Verbrennung? Und das zweite, wahrscheinlich noch viel wichtigere, was bleibt denn als Rest übrig? Was ist denn sozusagen als ein Abfallprodukt da übrig? Und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch nochmal eingehen.
Ja, also ich gehe am besten zuerst mal auf das Thema ein, was als Produkt übrig bleibt, bevor wir so ins Detail zu den möglichen Gasen und Rückstände da eingehen, die bei einer Verbrennung ja immer auch gegeben sind. Ja, da muss man sich ganz klar sein. Also wenn diese Teilchen verbrennen, entsteht im Prinzip so ein feiner, ich nenne es jetzt mal Metallstaub. Ja, das ist jetzt per chemischer Definition nicht 100% korrekt, aber es hilft gleich auch die Brücke ein bisschen zu schlagen. Dieser Staub, der setzt sich halt überall nieder, auf Oberflächen. Und wie Staub ist, wissen wir alle, das zieht in jede Ritze rein. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch mal ganz klar eine Sensibilität dafür schaffen. Wir haben ganz viele elektronische Geräte und wir haben in unseren elektronischen Geräten, sei es jetzt im DJ-Controller, also Prime 4 zum Beispiel, der hat auch einen Lüfter verbaut. Der Rain Performer hat einen Lüfter verbaut. Die ziehen diesen Staub quasi regelrecht in sich rein. Wenn ihr mit einem anderen Controller unterwegs seid, habt ihr sicherlich einen Laptop mit dabei. Der Laptop hat einen Lüfter, auch der zieht den ganzen Staub in sich rein. Und was passiert, wenn verschiedene Metalle aufeinandertreffen und dazu im schlimmsten Fall vielleicht auch noch Feuchtigkeit kommt, das wir in unserem Einsatzzweck eigentlich selten vermeiden können, weil wir sind oft in Räumen, in denen es extrem warm ist, in dem viele Menschen sind. Also wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Anschließend packen wir die Technik zusammen in Taschen rein, stellen die dann in Taschen draußen ins Auto, wo es vielleicht kalt ist im Winter. Das heißt, unsere Geräte sind immer auch mit Feuchtigkeit in Verbindung. Und wenn ich dann Metallstäuber habe, die ja ganz offensichtlich ein anderes Metall haben,
DJs aufgepasst! Wo kannst du heute eigentlich noch PA-Anlagen oder DJ-Technik live testen und direkt miteinander vergleichen? Online-Shops sind praktisch, aber dort spürst du nicht die Haptik eines Controllers und Probe hören? Keine Chance! Auf der Qpoint.dj am 11. und 12. Januar 2026 in Kassel bekommst du genau das. Über 1000 Quadratmeter vollgepackt mit DJ-Equipment, Lichttechnik, Softwareherstellern und echten Profis, die ihr Wissen mit dir teilen. Teste, vergleiche, vernetze dich und sichere dir die besten Deals direkt bei den Marken. Mit dabei Alpha Theta mit Pioneer DJ und Recordbox, Chauvet DJ, Sagitta, Hayspace, Book It Up, K&M, HK Audio, Eurolight und viele weitere. Auf unseren drei Stages erwarten dich den ganzen Tag Impulse und echtes Know-how. Unter anderem von Ex-Scooter-Produzent Sebastian Schilde, Ronny Rockstroh, Katrin Mendelsen und vielen anderen. Hol dir jetzt dein Ticket für nur 29,99. Qpoint.dj. Wir sehen uns in Kassel.
Als es eine Leiterplatine hat, dann kann es immer zu Korrosion kommen oder ich sag mal so, ich sag's ein bisschen eindeutiger, es wird zu Korrosion im Gerät kommen, ja. Und ganz oft habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann Kollegen zu mir kamen und gesagt haben, ey, du Stefan, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Controller, hier steigt ab und zu mal die und die Funktion aus oder der Potty geht manchmal und manchmal geht er nicht. Das ist oft ein Indiz dafür, dass es im Gerät zu einem Feuchtigkeitsschaden gekommen ist und nicht selten auch in Verbindung mit irgendwelchen Metallstäuben, die da mit reingekommen sind durch solche Sparkula-Effekte.
Da würde ich gern by the way nochmal was erwähnen, und weil das trifft nämlich ebenso auch auf Haze und Nebeleffekte zu, weil der irrtümliche Glauben, der da draußen vorherrscht, ist, dass dieser Nebel an sich das ist, was immer die Lüfter zusetzt, auf Deutsch gesagt. Aber man muss sich das nur mal, ich sag mal, physikalisch ein bisschen vorstellen. Es ist eigentlich der Staub, der in der Luft ist, der durch die Feuchtigkeit des Hazers gebunden wird und der natürlich von den Lüftern angesaugt wird. Heißt also, die Kombination an sich mit dem Nebel oder dem Haze, der in der Luft liegt, und dem Staub, der dadurch gebunden wird, das ist das, was euch die Lüfter zusetzt im Übrigen. Das war mir jetzt gerade ein Anliegen, das mal mit zu erwähnen, weil viele immer sagen, es ist der Nebel oder dieses Fluid selbst, was die Lüfter zusetzt. Na klar, zum gewissen Teil auch, aber hauptsächlich geht es um die Staubbindung in der Luft.
Ja, und jetzt hast du ja auch noch möglichen Rückständen beziehungsweise irgendwie Gase auch gesprochen. Gase klingt natürlich immer sehr, sehr böse. Und dazu ist Folgendes zu sagen, also das, was, deswegen habe ich das auch zuerst gesagt, das, was das Relevante ist, sind, dass durch die Verbrennung oder ich sag mal beim Einsatz dieser Effekte feste Rückstände entstehen. Also die Rückstände, die sind in der Regel nicht gasförmig, wobei man schon sagen muss, dass bei, also wenn in einem Raum irgendwie, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, das ist schon lange her, wo ich das alles gelernt habe, also wenn in einem Raum irgendwie hohe Temperaturen und Luft aufeinander stehen, dann können auch immer in kleinen Mengen Stickoxide entstehen. Das habe ich so ein bisschen im Kopf noch. Und ich glaube, Das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Zusammensetzung von dem Granulat an, also im Granulat selbst. Je nachdem, was da noch an Zusatzstoffen drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass auch Kohlenstoffdioxid entsteht. Aber die Mengen, glaube ich, sind in einem normalen Raum wahrscheinlich eher zu vernachlässigen. Das, was das viel größere Gefahr oder die größere Gefahr ist, sind auch für uns Menschen, nämlich die festen Rückstände, also dieser Staub, den atmen wir ja auch ein. Der lagert sich überall ab. Also das, dieser Staub ist ja potenziell lungengängig, nennt man das dann. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gesund ist.
Ja, das ist eben auch einer der wesentlichen Faktoren. Neben der Gesundheitsgefahr an sich, müssen wir ja auch mal ganz offen drüber sprechen, ist es ja letztendlich auch schlichtweg der Dreck, der übrig bleibt, weil der Staub sich ja überall hinsetzt. Und ja, je nachdem, in welchem Ausmaß ich das einsetze, ist das natürlich auch in der ganzen Location verteilt und bildet sich als Rückstände auf Glasvitrinen, auf dem, was sozusagen der Gastronom dann auch für den Ausschank benutzt. Und jetzt sprechen wir noch weiter, krasseres Beispiel, wenn noch Teile vom Buffet stehen oder Dessertbuffet und so weiter und so fort. Das sind alles also Dinge, die sollte man berücksichtigen. Und klar, ich höre schon die eine oder andere Stimme, ja, das ist so gering und alles. Aber Leute, macht euch einfach mal klar, dass die Tatsache einfach Fakt ist, dass Rückstände bleiben. Und wir stopfen den ganzen Tag so viel Scheiß in uns rein. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen, egal in welcher Hinsicht. Und muss man das echt, sagen wir mal, den Gästen zumuten, wenn ich es mir selber zumute, ist das eine andere Geschichte, wenn ich es geil finde. Aber muss ich es den Gästen zumuten? Vor allen Dingen dann auch noch ohne, und da gehe ich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ohne vorher vielleicht auch die Gäste mal darüber aufzuklären, hey, wir haben hier so einen Effekt. Wenn es danach geht, ich muss ja auch bei einer Lasershow letztendlich vorher die Gäste aufklären, wenn Epileptiker da sind und so weiter und so fort. Das Gleiche sollte für Feuerwerke meiner Meinung nach auch gelten, dass ich über bestimmte Dinge einfach im Vorfeld aufklären muss. Und was nämlich noch, da kommen wir nachher auch im Persönlichen zu, was ich auch noch ein bisschen fragwürdig finde, ist, so einen Effekt in der Nähe eines Eröffnungstanzes einzusetzen. Das passiert ja ganz oft, zumindest sehen wir das ganz oft. Schaut euch mal hinterher so ein Brautkleid an.
Das ja,
würde ich gern mal so stehen lassen.
Ja, vor allem auch da bitte Einwirkdauer beachten, ne? Also das Brautkleid, das ist ja so aus Tüll und das ist ja eine ganz
hauchdünn,
feinmaschiger Stoff und darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Stoffe, die wir einsetzen in der Veranstaltungstechnik, die müssen alle B1 brandschutzzertifiziert sein, ja, also brandhemmend sein. Und dann kommt die Braut mit ihrem Brautkleid, das ist sicherlich nicht mit Imprägnation eingesprüht, dass das brandhemmend ist.
Es sei denn, die Braut ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Ja, selbst dann nicht. Also da muss man mal realistisch sein. Also da denkt auch niemand dran, der bei der Feuerwehr ist. Also da muss man realistisch sein. Aber es hat ja einen Grund, wenn ihr euch schon mal einen neuen Molton-Stoff gekauft habt. Das muss man an der Stelle vielleicht wirklich auch mal erwähnen, ganz allgemein. Weil wir ja viel mit solchen Stoffen hantieren oder auch mit diesen Hussen und dem ganzen Kram. Diese Stoffe haben eine Imprägnation, die dazu führt, also sie werden besprüht mit einem Mittel oder eingetunkt, glaube ich, in so ein Mittel, um den Stoff brandhemmend zu machen. Also der Stoff an sich ist ja gar nicht brandhemmend.
Wichtiges Wording, betonen, brandhemmend. Ne? Also es reduziert die Brandgefahr, es schließt sie nicht aus.
Genau, also es dauert einfach länger, bis es anfängt zu brennen. Um es mal ganz einfach zu formulieren. Und diese Imprägnation, die wird ausgewaschen. Das heißt, wasche ich den Stoff einmal oder er ist im Regen, dann ist der Stoff nicht mehr brandhemmend und darf auch in Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden. Ne? Das ist ganz wichtig.
Wenn ich sie nicht neu imprägniere.
Ja, aber das würde ich auch.
Und das geht nicht mal einfach so mit einem Outdoor-Schuh-Imprägnierspray.
Genau, ja, das würde ich auch. Ich weiß gar nicht, tatsächlich habe ich mich damit noch nie beschäftigt, ob es da tatsächlich eine Möglichkeit gibt, die neu zu imprägnieren.
Es gibt spezielle Lösungen zu kaufen, die du dann in Wasser verdünnst, wo du dann Stoffe quasi einweichen kannst. Mhm. auch nur, ne, am Rande.
Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man das zur Waschmaschine hinzugibt oder so. Aber
okay, ja, ist Halbwissen, kann ich nicht sagen. Ich habe gesehen, dass es so eine Mittel gibt, die du dann verdünnst, wo du den Stoff auch großflächig in großen Badewannen dann, glaube ich, 2-3 Stunden lang komplett unter Wasser einwirken lassen musst.
Ah, okay.
Ja, das kann sein. In der Waschmaschine ist ja irgendwo immer, weiß ich nicht, ist ja immer auch zwischendurch eine Luftumwälzung mit drin, ist ja nicht voll komplett bis zum Pegel Hochwasser. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es vollständig unter Wasser imprägniert werden muss. Okay. Bin mir aber nicht sicher.
Ja.
Okay, haben wir denn technisch soweit, deiner Meinung nach, habe ich dich komplett ausgefragt oder fehlt uns noch was?
Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte tatsächlich behandelt. Ich persönlich muss für mich auch sagen, und da sind wir uns, glaube ich, auch einer Meinung, dass du auch gesagt hast, dass du keine einsetzen wirst. Ne? Für mich war das halt von vornherein klar, als Feuerwehrler habe ich mir erstmal angeschaut, okay, wie viel Temperatur kommt da tatsächlich raus? Und dann war für mich klar, okay, die Dinger kann ich eigentlich nur ein paar Sekunden laufen lassen indoor. Und das macht ja dann auch keinen Sinn, weil wenn, dann will das Brautpaar das ja am besten über den ganzen Hochzeitstanz laufen haben. Und so sieht man es ja auch auf total vielen Videos. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da mal mehr passiert mit diesen Effekten. Und ich bin mal gespannt, wie da jetzt auch die Politik vielleicht ein bisschen drauf reagiert, beziehungsweise die Verbände drauf reagieren. Weil das definitiv jetzt ein Unglück ist mit einer Tragweite. Ich meine, wir sprechen hier von über 50 Toten, mehrerer 100 Verletzte. Das ist halt schon echt heftig. Also das ist echt eine krasse Tragweite. Und ich glaube, sowas will keiner von uns erleben.
Auf gar keinen Fall. Also auch tatsächlich, da gebe ich dir recht, auch wenn es scheinbar räumlich weit weg von uns ist, merkt man trotzdem, dass es definitiv ganz klar auch dicht dran ist im Thema bei uns. Genau, also meiner Meinung nach sind wir mit dem Technischen soweit auch durch. Solltet ihr anderer Meinung sein, dann nutzt ihr jetzt die Gelegenheit, podcast@dj-allianz.de, schreibt ihr uns eine Nachricht, falls irgendwas offen geblieben ist. Wir werden da natürlich auch entsprechend drauf reagieren. Ansonsten habt ihr alle Kanäle, wir nutzen gleich mal die Call to Action, alle Kanäle, um uns natürlich dann auch entsprechend zu Rate zu ziehen, wenn ihr dazu Fragen habt. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich mal so ein bisschen in den offenen Diskurs, wo wir jetzt auch, und aber Achtung, auch ein bisschen auf persönliche Einstellungen dazu eingehen. Das heißt natürlich, wir werden jetzt hier viel subjektiv sprechen, nur dass wir das wenigstens einmal abgehandelt haben. Stefan, du hast vorhin schon mal durchblicken lassen, warum du diese Geräte, ja sag mal für dich, ich sag mal konsequent ablehnst. Nimm uns doch mal auf die zwei wesentlichen Punkte, die ich jetzt schon wahrgenommen habe, mit, was du aus persönlicher Ebene für dich gesagt hast, warum das für deine Veranstaltung nicht in Frage kommt.
Okay, ja, gut, zum einen einfach der Dreck, der da entsteht, ja. Und da geht mir tatsächlich zum einen ist für mich das Gesundheitsthema das größere Thema. Zum anderen aber auch der Schutz der Technik. Für mich als Feuerwehrler ist die Brandlast jetzt nicht das Problem, weil ich weiß, dass wenn da was wäre, ich das sehen würde und auch entsprechend reagieren würde und es da nicht zu weiteren Problemen kommen würde. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst in der Feuerwehr, ja, und ich habe auch im Übrigen auch immer für meinen eigenen Brandschutz eine Löschdecke mit dabei. Ist auch so eine Kleinigkeit, die ich immer mit bei mir am DJ-Pult habe. Das heißt, wäre da irgendwie eine Kleinigkeit oder so, könnte ich da jetzt einfach eingreifen. Also für mich ist tatsächlich, um es kurz zu machen, das Thema Gesundheit und das Thema Schutz meiner Technik, weil das auch ja meine Ausfallgarantie ist, ja. Also wäre ja irgendwie, wenn ich halt selbst dafür sorge, dass meine Technik mehr Schaden nimmt. Also es kostet alles eine Menge Geld, das muss ja nicht sein.
Ja, ich habe mit Absicht erstmal dich vorgetreten lassen, weil jetzt wird's emotional. Ich habe da noch eine deutlich krassere Meinung dazu. Also Fakt ist eins, ich setze keine, oder für mich kommt es nicht in Frage, solche Geräte einzusetzen, weil ich habe zwar meine sagen wir mal, feuerwehrtechnische Erfahrung in der Vergangenheit gehabt, aber selbst wenn ich die Erfahrung hätte und wüsste, mit so einem spontanen Brand umzugehen, selbst dann ist es ausgeschlossen, dass ich garantieren kann, im richtigen Moment richtig zu reagieren. Und ich habe die Verantwortung mit einem solchen Gerät für alle Gäste, für dieses Objekt, für alles, was da im Umfeld ist. Wir reden hier von Feuer. Wir reden schlichtweg von Temperaturen, die abseits des menschlich Erträglichen sind, wenn sie außer Kontrolle geraten. Ich persönlich bin in vielerlei Hinsicht natürlich auch immer experimentierfreudig, aber hier reden wir von einem in meinen Augen viel zu gefährlichen Gerät, das nicht in die Hände von mobilen Dienstleistern ohne Schulung und Qualifikation gehört.
Definitiv.
Und das ist für mich eine Grenze, die ist überschritten, wenn ich sowas leichtgläubig einsetze. Und warum ich das so emotional und vehement formuliere, ist ganz einfach die Tatsache, was mich dermaßen ankotzt, wenn ich von Kollegen sehe, die Bilder posten mit solchen Geräten, wo ich sehe, das steht auf einem Parkettboden. Lassen wir außen vor, dass die unten relativ kalt sind. Da ist oben drüber eine Stuckdecke oder da ist oben drüber eine abgehangene Decke. Und dann steht das Ding 1,5 Meter neben einem hölzernen Klavier mit einer Wandvertäfelung. Und dann sehe ich Videos, wie Brautpaare fast in den Funken tanzen. Ganz ehrlich, da hört bei mir alles auf. Diese Kollegen gehören verboten. Punkt. Das ist in meinen Augen absolutes No-Go. Und da bin ich sowas von dermaßen empfindlich, wenn ich sowas sehe.
Finde ich gut, dass du das so siehst. Und ich glaube, ergänzend kann man da eigentlich nur noch Unwissenheit schützt halt vor so einem Unglück und auch vor Strafe nicht. Ne? Und das gilt nicht nur für Kaltfeuerwerk. Es gibt so viele Dinge in unserer Branche, die durch Unwissenheit gemacht werden, weil ich bin mir sicher, dass kein Kollege mit Absicht seine Kunden in Gefahr bringt. Also das würde ich wirklich niemandem zutrauen. Man macht sich keine Gedanken darüber. Man ist als Laie irgendwie, kauft man sich ein Kaltfeuerwerk, überall steht Kaltfeuerwerk, niemand liest Bedienungsanleitungen, baut sich das Ding auf und ist sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst, so lange, bis dann halt mal wirklich was passiert. Und
aber genau da liegt doch der Punkt. Wir wollen uns alle als professionelle Dienstleister darstellen und das ist auch per Definition die Schwierigkeit, dass die wenigsten sich damit auseinandersetzen, wie viel Verantwortung in dem steckt, was wir da wirklich tun, wie viel Verantwortung wir gegenüber der Stimmung, den Gästen und auch, und das müssen wir klar sagen, in der Sicherheit haben. Und das wissen meines Erachtens nach viel zu wenig Kollegen, dass wir uns mit mehreren Dingen zeitgleich auseinanderzusetzen haben. Und da gehört Sicherheit und Brandschutz und Co. gehört dazu. Und das geht weiter. Du hast es angesprochen, Rettungsdecke ist auch schon Feuerlöschdecke dazu. Das ist auch für mich rein subjektiv einfach eine Schutzmaßnahme, die ich getroffen habe, auch auf deinen Raten hin. Du hast mal angesprochen, das Brandschutzkonzept in den Locations ist darauf ausgelegt, wenn, sagen wir mal, wenigstens die Gäste vielleicht noch drin sind, aber niemals auf die Technik, die ein Dienstleister mitbringt oder in den seltensten Fällen. Hat mich eben zu dem geführt, dass ich auch für mich einen Pulverlöscher immer dabei habe, einfach unterm Tisch stehen haben, alles gut. Das ist das eine. Aber Fakt ist eins, ich finde, dass neben der Unwissenheit in viel zu vielen Fällen, und das muss ich deutlich so sagen, viel zu viel Naivität dazu kommt. Wird schon alles gut gehen, machen die anderen ja auch. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Machen die anderen ja auch. Eben weil es die anderen machen, sollte man vielleicht mal hinterfragen, warum und ist das wirklich alles so richtig? Wir reden, wie gesagt, ich bin bei keinem Thema so extrem emotional und so vehement, weil hier reden wir von Feuer, wir reden von der höchstmöglichen Risikogefahr, die von uns als Dienstleister ausgehen kann. Und da gehört es dazu, dass wir uns aufklären gegenseitig und dass wir verdammt nochmal aufhören, uns gegenseitig was in die Tasche zu hauen, von wegen, ja, ich stelle das hier, ja, ich achte immer auf alles, hört auf mit dem Scheiß sowas zu behaupten. Wenn ich solche Bilder sehe, kommt mir das Kotzen. Da kommt mir richtig das Kotzen und ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt viele Dienstleister, wo ich das sehe, schön Open-Air-Bühne, links und rechts, 5 Meter Abstand zur Hauptbühne, alles schön und gut, das ist in Ordnung, und das sind meistens tatsächlich die Dienstleister, die auch als Verleiher unterwegs sind, die als Veranstaltungstechniker ausgebildet sind, aber der reine Mobil-DJ, da habe ich selten Fälle gesehen, wo die Dinger überhaupt hätten eingesetzt werden dürfen.
Das kann ich
da
bestätigen.
Da hört es bei mir auf, ganz ehrlich.
Ja, das kann ich voll bestätigen auch. Also die Videos, die ich mir so anschaue, wenn Sparkula im Einsatz ist, da graut es mir als echt davor, wo ich mir denke, okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass da nichts passiert ist.
Absolut. Und jetzt kommt das nächste noch dazu, das ist jetzt weniger sicherheitsrelevant, aber ich habe von einem Kollegen gehört, oder nicht von dem Kollegen, sondern von einem Brautpaar, das hinterher bei mir gesessen hat. Kurios, das kommt ab und zu vor, dass Brautpaare bei mir sitzen, die sich vorher im Angebot gegen mich entschieden haben, weil vielleicht ein Kollege günstiger oder weil der vielleicht, der hatte Sparkling-Effekte. Wow, den, deswegen wollen wir den haben. Whatever. Und dann saß ein Brautpaar bei mir und hat gesagt, die haben den Dienstleister sogar auf Schadensersatz verklagt.
Oh, krass.
2 Meter links und rechts, und es war klar, war abgesprochen, hat groß angepriesen, ich habe hier Funkenmaschinen, sieht total geil aus, auch für den Fotografen, für den Videografen. Und Ende vom Lied war, es wurde nicht mal vorbereitet, dass, ne, pass auf, denn dann und dann mache ich das an und hier und solltet ihr euch in dem Bereich bewegen. Das gehört dazu, dass du dem Brautpaar bei einem Eröffnungstanz dann auch sagst, wie weit sie gehen dürfen, ne? Die waren am Rande der Tanzfläche, es gibt ein Video davon, das habe ich gesehen, waren am Rande der Tanzfläche, nicht mal einen Meter von so einem Effekt entfernt. Und dann stand der Bräutigam gerade mit dem Rücken zu diesem Effekt. Das Ding geht an, senkt ihm hinten seinen Anzug an, und die drehen sich natürlich vor Schreck weg. Das war natürlich dann versaut, diese Choreografie. Und das war die eine Situation, das hat Stress gegeben, und im Nachhinein, und das ist jetzt weniger der Sicherheitsaspekt, den ich meinte, sondern dann kam die Braut auch noch auf den Trichter, jetzt gucke ich mir das Kleid nochmal an, und das hatte ich vorhin gesagt, der Dreck, das Kleid war an einigen Stellen so rußschwarz oder grau, abgegraut, ekelhaft, sah scheiße aus. Zerstör der Braut mit dem scheiß Matters Kleid. Du hast alles versaut damit. Du brauchst ja als DJ in der ganzen Familie, in dem ganzen Freundeskreis nicht mehr blicken lassen. Das war Fakt in dem Fall. Und die haben den tatsächlich zur Rechenschaft damit gezogen. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ich kann das nicht bestätigen oder dementieren, ob die da wirklich das Geld gekriegt haben. Ich gehe aber davon aus, dass das mächtig Ärger gegeben hat. Und wir reden jetzt von einem angesenkten Anzug und einem verdreckten Brautkleid. Und jetzt ich glaube, das war sogar gemietet, das Kleid, deswegen war es da so schwierig.
Ja, ja, also und, ich hatte das ist auch was, und da muss ich auch vielleicht euch ein bisschen ins Gewissen sprechen. Ich hatte nämlich vor 2,5 Jahren ungefähr auch den Fall, dass ich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Also ich war auf einer Veranstaltung, auf einer Hochzeit auch, und das Brautpaar hat unabhängig von mir dieses Barcola-Effekte bei einem anderen Technikdienstleister gemietet, und der hat die da aufgebaut und auf dem Boden auch Markierungen gemacht, wo die stehen. Und ich sollte die dann bedienen. Und ich habe das auch gemacht, ne? Also das wäre jetzt nicht das Problem, aber da war nämlich genau der Punkt, die wollten eigentlich, dass während dem kompletten Hochzeitstanz der Sparkula-Effekt an ist. Und da habe ich gesagt, nee, ihr könnt mir jetzt eine Stelle sagen, an dem ich den Sparkula-Effekt anmache, und da mache ich das für die Dauer, wie er auslöst, ne, nämlich 10 Sekunden ist es, glaube ich, 10, 15 Sekunden maximale Spieldauer. Und das war's. Mehr mache ich nicht, weil da waren die Decken sehr niedrig. Die haben das auch abgeklärt, ne? Da war Brandmeldeanlage extra abgeschaltet und so für den Bereich. Und
das ist ja auch nochmal so eine schwierige Geschichte. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen
sprengen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber Leute, seid da auch mal konsequent, ja, und sagt dann so, nee, wenn das gemacht wird, dann wird's aber so und so gemacht, weil, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Und so habe ich das auch gemacht. Und ich meine, die waren in dem Moment dann ein bisschen stinkig. Ich habe gesagt, hey, für eure Bilder und so werden wir auf jeden Fall, es wird coole Bilder geben. Das reicht aus dem Fotograf, wenn der ein paar Sekunden das Ding hat, aber ich kann das nicht den ganzen Tanz laufen lassen, weil, und das habe ich gesagt, schaut euch da oben die Decke an. Die ist zwar brandhemmend, aber wenn ich hier permanent mit diesen heißen Partikeln drauf schieße, dann fängt die an zu brennen. Das war mir klar. Das waren diese Paneele, ne? Diese Deckenpaneele, die es da gibt, ne?
Ich würde einen Punkt nochmal ergänzen. Wir bleiben jetzt mal im Schwerpunkt Hochzeiten. Auf Hochzeiten sind in, ich würde bald sagen, 90% der Fälle immer Kinder anwesend. Und ich möchte einen unserer Kollegen sehen, der die einsetzt. Ich möchte einen sehen, der es schafft, ein solches Gerät gegen Kinder auf einer mobilen Veranstaltung auf Hochzeiten so abzusichern, dass dieses Kind es nicht schaffen würde, mit dem Finger oben in die Mündung reinzugehen. Weil das ist ja schon allein die Gefährlichkeit an sich. Weil da entsteht ja auch schon Hitze. Und das ist ähnlich wie übrigens auch wieder die Brücke zu Nebelmaschinen, Hasern. Auch da, die Düse, diese Geräte müssten gegen den Zugang abgesichert werden, besonders Kinder. Ne, so dass die nicht mal daran krabbeln könnten, weil die Düse ist verdammt heiß. Und das ist bei den Sparkula-Effekten noch extremer. Und klar kommen mir jetzt einige Kollegen um die Ecke, ja, ich stelle da immer ein Dreibein drüber oder ich stelle da immer eine Sichtschutzpalisade davor. Aber Fakt ist auch eins, wenn es zu einem Zwischenfall kommt, keine Versicherung, keine Ermittlungsbehörde oder whatever würde euch jemals dafür das anrechnen, dass ihr irgendwas drum gestellt habt. Es muss, und das ist klar, solche Gefahrenquellen müssen so abgesichert sein, dass selbst der blödeste Idiot da nicht rankommt. Das bedeutet auch, dass er nicht irgendwas wegnehmen kann, um da reinzufassen. Punkt.
Dem ist das nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
ich sehe schon, komm, wir kriegen so viel Hate dafür. Wir kriegen so viel Hate.
Noch nee, ich glaube, unsere Zuhörer sind da schon, glaube ich, sehr reflektiert. Ich glaube, dass es viele geben wird, die sagen, oh, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, werde ich jetzt anders machen. Aber ich glaube nicht, dass wir da Hate für bekommen.
Okay, dann bringen wir das so zum Abschluss und wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, HotQ zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten, von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. HotQ bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben, ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.